Jesus Christus, ich danke dir dafür, dass wir ja heute den ersten Advent feiern dürfen, dass wir uns daran erinnern dürfen, dass du auf diese Erde gekommen bist und dass du unser Herr sein möchtest. Und ich bitte dich darum, dass du uns jetzt ruhig machst, dass du uns still machst und uns das zeigst, was du uns heute sagen möchtest. Amen. Ja, heute ist der erste Advent. Und Advent, die meisten von euch wissen es sicherlich, bedeutet Ankunft. Kommt aus dem Lateinischen Adventus, bedeutet Ankunft. Oder genau genommen heißt es Adventus Domini, die Ankunft des Herrn. Und es sind die Wochen im Jahr, wo wir Christen uns auf Weihnachten vorbereiten. Aber gleichzeitig bedeutet es auch nicht nur, dass wir uns daran erinnern, dass Jesus eines Tages auf diese Erde gekommen ist, vor 2000 Jahren, und dass er unser Herr sein möchte, sondern Advent bedeutet auch, wir haben es gerade gehört, dass wir uns daran erinnern, dass Jesus auch eines Tages wiederkommen wird. Gerade auch das, was wir auch jetzt im Glaubensforum behandeln werden, im 2. Thessalonicher Brief, die Wiederkunft Jesu. Was das für uns bedeutet. Und ich weiß nicht, wie es euch damit geht, wenn ihr hört, ja, Advent und wir bereiten uns jetzt auf Weihnachten vor in den nächsten Wochen. Wo ich mich darauf vorbereite, ist nicht unbedingt jetzt auf Weihnachten und auf Besinnung, sondern ich war jetzt gestern auf dem Weihnachtsmarkt, ich hatte gestern frei, ich muss viele Geschenke kaufen, ich war schon in Läden, die waren proppevoll. Und ich denke, ihr kennt das auch in der Weihnachtszeit, da geht es nochmal so richtig zur Sache. Ich habe jetzt meine Männer im Männerhort, die haben jetzt noch einige Arbeiten zu schreiben, die haben jetzt noch richtig was zu tun. Die Leute bei der Arbeit haben jetzt auch noch viel zu tun jetzt in den letzten Tagen, bevor das Jahr endet. Und so geht es uns eigentlich, dass diese besinnliche Weihnachtszeit eigentlich nicht so eine Zeit ist, wo wir zur Ruhe kommen, wo wir uns auf Weihnachten vorbereiten, sondern ich denke, für viele von uns ist es eine sehr stressige Zeit jetzt am Ende des Jahres. Und dazu kommt auch noch, dass diese trübe, dunkle Jahreszeit, was auch auf die Gemüter schlägt, ich merke das hier und da, wo ja viele, auch ich manchmal, nicht so gut drauf sind. Aber ich will uns heute dazu ermutigen, in dieser Weihnachtszeit, in dieser Adventszeit bewusst die Stille zu suchen, wie wir es auch gerade gesungen haben in dem Lied, Gemeinschaft mit Gott zu suchen. Stille zu dir, du willst mich beschenken, Herr, hab Dank dafür. So haben wir das gerade gesungen. Bereitest du dich auf Weihnachten vor? Wie bereitest du dich auf Weihnachten vor? Also natürlich, man muss vieles vorbereiten für das Fest und so. Aber wie bereitest du dich geistlich auf Weihnachten vor? Dass Jesus auf diese Erde gekommen ist, dass er dein Herr sein möchte, aber auch, dass er wiederkommen wird. Wann siehst du dich zurück? Ich habe mal in die Bibel geschaut und es gibt viele Texte, wo wir sehen können, dass Jesus sich bewusst zurückgezogen hat. Wo Jesus auch im Stress war, viel zu tun hatte, aber immer wieder hat er sich Zeiten genommen, Auszeiten genommen, wo er bewusst die Ruhe gesucht hat, die Stille gesucht hat. Und ich denke, dass das genau das ist, wie wir uns auch auf Weihnachten vorbereiten, dass wir in die Stille gehen und Gott suchen. Ich möchte uns einmal einen Text vorlesen aus Markus 1, die Verse 35 bis 39 aus der Neuen Genfer Übersetzung. Da heißt es: Früh am Morgen, als es noch völlig dunkel war, stand Jesus auf, verließ das Haus und ging an einen einsamen Ort, um dort zu beten. Simon und die, die bei ihm waren, eilten ihm nach, und als sie ihn gefunden hatten, sagten sie zu ihm: Alle fragen nach dir. Er aber erwiderte: Lasst uns von hier weggehen in die umliegenden Ortschaften, damit ich auch dort die Botschaft vom Reich Gottes verkünden kann. Denn dazu bin ich gekommen. So zog er durch ganz Galiläa, verkündete in den Synagogen die Botschaft vom Reich Gottes und trieb die Dämonen aus. Also hier ein Text, wo wir sehen, Jesus, Vers 35, früh am Morgen heißt es, als es noch dunkel war, ist Jesus aufgestanden, hat das Haus verlassen und ging an einen einsamen Ort, um dort zu beten. Jesus hat sich bewusst zurückgezogen, um zu beten. Wann machst du das in deinem Alltag? Viele machen das auch morgens früh. Wann kommst du zur Stille? Und wenn du jetzt einmal den Zusammenhang dieses Textes dir anguckst, dann siehst du, dass Jesus in dieser Zeit, wo er sich zurückgezogen hat, absolut im Stress war eigentlich. Denn er war in Kapernaum, war da in der Synagoge, hat da gepredigt und er hat auch einige Menschen dort geheilt, die von Dämonen besessen waren und so weiter. Und dann ging er weiter in das Haus von Petrus und Andreas und Johannes und Jakobus waren auch dabei. Und da war die Schwiegermutter von Petrus. Ja, also wir sehen, der Petrus war verheiratet, er hatte eine Schwiegermutter. So, und die hatte Fieber und auch die hat er geheilt. So, und dann, als es Abend war, die ganze Stadt kam dann zu ihm und haben ganz viele kranke und bedürftige Menschen zu ihm gebracht. Also er war sehr bekannt da in der Stadt und am Abend, also es war am Sabbat und nach 18 Uhr, durften die dann wieder die Kranken zu Jesus bringen und Sachen tun und die haben dann sich richtig, ja, sind zu ihm gekommen und wollten dann, dass die Kranken von ihm geheilt werden. Und was hat Jesus gemacht? Als es Abend war, hat Jesus viele Kranke geheilt. Ich fand das interessant, hier steht, alle Kranken kamen zu ihm, viele Kranke wurden geheilt. Er hat also anscheinend nicht alle Kranken geheilt, warum auch immer. Aber so steht da jedenfalls in dem Text. So, und dann, keine Ahnung, wie lange das gedauert hat, aber wenn dann abends so viele Leute da waren, hatte Jesus sicherlich viel zu tun gehabt, kann ich mir vorstellen. So, und dann steht dann im nächsten Vers, früh am Morgen, als es noch dunkel war, ist er aufgestanden und hat die Einsamkeit gesucht. So, und ich hätte jetzt gedacht, Jesus hätte ja jetzt sagen können, ich habe am Abend vorher so viel gemacht. Ich habe auch so viele gute Sachen gemacht. Ich habe die Menschen geheilt, habe Dämonen ausgetrieben, habe mich um die Leute gekümmert. So, aber er sagt nicht, ich schlafe jetzt erstmal aus, nein, sondern es heißt dann gleich früh am Morgen, als es noch dunkel war, ist er aufgestanden, ist nach draußen gegangen und hat die Gemeinschaft zu seinem Vater gesucht. Finde ich erstaunlich, wenn man sich das mal so im Zusammenhang anguckt. Ich kann mir vorstellen, ich hätte gesagt, boah, ich bin jetzt so fertig, ich habe so viel gearbeitet und Jesus hätte doch gerade das Recht gehabt, jetzt zu sagen, jetzt ruhe ich mich erstmal aus, die Jünger haben ja auch geschlafen, ja, Jesus war ja alleine da. So, aber nein, sondern es war ihm so wichtig, dass er so früh aufgestanden ist und die Gemeinschaft zu seinem Vater gesucht hat. Ich habe mich auch gefragt, wo sind die Jünger? Warum haben die Jünger das nicht gemacht? Aber Jesus hat es gemacht. Und mir hat es einfach nochmal gezeigt, dass wir uns als Gemeinde, jeder einzelne von uns, bewusst Zeit nehmen sollten, um zur Ruhe zu kommen. Um Jesus zu suchen in der Stille. Wenn Jesus es schon nötig hatte, ja, Beziehungen zu seinem Vater aufzubauen. Kommen wir gleich noch zu, warum er das eigentlich macht. Aber wie nötig habe ich das dann, Zeit zu suchen? Und oftmals geht es mir so, geht es euch auch so. Dann hat man so viel zu tun in seinem Alltag und dann ist abends noch Termine und morgens ist viel zu tun und nachmittags auch. Und man kommt eigentlich kaum dazu, sich bewusst Zeit zu nehmen. Aber Jesus ist da echt ein Vorbild, wie er das macht. Und das möchte ich auch. Ich habe zu mir gesagt, Matthias, jetzt in der Adventszeit nimmst du dir besonders Zeit dafür, vielleicht auch mit Sarah zusammen, so, wo wir uns bewusst still werden vor Gott. Beten, was hat Gott mit uns, mit der Gemeinde vor? Und ich denke, dass das eine gute Sache ist, wie wir uns auf Weihnachten vorbereiten können. Erstens, nimm dir bewusst Zeit für die Stille. Das hat Jesus getan. Und was ich auch erstaunlich finde, dass Jesus ein krasses Gebetsleben gehabt haben muss. Denn es heißt in Lukas 11, Da heißt es auch wieder, und es begab sich, dass er an einen Ort war, an einem Ort war und betete. Als er aufgehört hatte, sprach einer seiner Jünger zu ihm, Herr, lehre uns beten, wie auch Johannes seine Jünger lehrte. Also Jesus muss ein gewaltiges Gebetsleben gehabt haben, das muss aufgefallen sein. Wenn ich zu jemandem gehe und ich sage, jetzt bring mir mal was bei, dann muss da schon irgendwie auffallen, dass der das gut kann. Wenn ich jetzt zu jemandem sage, jetzt bring mir mal Kochen bei, so dann weiß ich, derjenige muss gut kochen können, sonst frage ich den nicht. Oder jetzt bring mir mal Basketball spielen bei, dann weiß ich, der muss gut Basketball spielen können, sonst würde ich den nicht fragen. Oder auch bei mir, wenn Leute ankommen, Matthias, zeig mir mal hier mit Trompete, wie das und das geht, dann wissen die, okay, Matthias, der kann gut Trompete spielen, den können wir da mal fragen. Oder wie ist das hier in der Gemeinde oder was weiß ich was. Aber Jesus muss es aufgefallen sein, dass die Jünger zu ihm gekommen sind und haben ihn gefragt, jetzt lehre uns beten. Also er muss ein besonderes, starkes Gebetsleben gehabt haben. Jesus war ein Mann des Gebets. Die Jünger waren beeindruckt. Finde ich erstaunlich. Ich dachte, wie ist das in unserem Gebetsleben? Was haben wir für ein Gebetsleben? Wie ist das bei dir? Ich fand das toll, dass wir jetzt auch in der Gemeinde so viel Zeit zum Gebet genommen haben in den letzten Dienstagen im Glaubensforum. Und ich glaube auch, dass daraus viel Segen entstanden ist, auch für die Ausstellung, die wir hatten. Aber wie ist das bei uns persönlich? Nimm dir bewusst Zeit. Und dann finde ich es witzig, wie das hier eigentlich weiterging in der Geschichte. Jesus war erstmal da zum Beten. Und dann passiert etwas ganz Interessantes, nämlich dann heißt es hier in Vers 36, Simon und die bei ihm waren, eilten ihm nach. Und als sie ihn gefunden hatten, sagten sie zu ihm, alle fragen nach dir. Also, da müssen morgens auch noch so viele Leute gewesen sein, dass sie gesagt haben, Jesus, da sind noch so viele kranke Leute, du hast noch so viel zu tun. So, und was macht Jesus? Jesus geht erstmal weg und betet erstmal. Der weiß doch auch, dass so viele Leute da sind. Aber so wichtig ihm das. Und dann heißt es hier, sie eilten ihm nach. Ich habe mal geguckt, was steht da im Griechischen. Da heißt es eigentlich sowas wie verfolgen. Also das ist eigentlich so ganz negativ gemeint. So, die haben ihn da irgendwie da aufgesucht. Ja. Und sagen dann, Jesus, du hast da so viel zu tun, warum haust du da eigentlich ab? Es hatte für Jesus also eine ganz besondere Priorität. Er war nicht fertig mit seiner Arbeit. So, und dann ist er zur Stille, in die Stille gekommen und hat gemerkt, meine Berufung ist, dass ich das Reich Gottes verkündige, dass ich weitergehe. So heißt es hier dann in Vers 38, lasst uns von hier weggehen in die umliegenden Ortschaften, damit ich auch dort die Botschaft vom Reich Gottes verkünden kann. Denn dazu bin ich gekommen. So zog er durch ganz Galiläa, verkündete in den Synagogen die Botschaft vom Reich Gottes und trieb die Dämonen aus. Also da sind immer noch ganz viele kranke Leute anscheinend, die Jesu Hilfe brauchen. So, und er betet, er kommt zur Ruhe und er merkt, meine Hauptaufgabe ist es eigentlich, das Reich Gottes zu verkünden. Hat auch ein Sendungsbewusstsein, ich gehe weiter. Ein Ausleger hier schreibt, dass Jesus das vielleicht gemacht haben könnte, weil es den Leuten damals dann nur noch darum ging, dass sie geheilt wurden. Aber dass sie nicht mehr, nicht Buße getan haben und dass es da Jesus eigentlich darum ging, sondern dass sie nur die Heilung gesucht haben. Und darum ist Jesus dann weitergegangen, so schreibt es zumindest ein Ausleger. Jesus hat sich in der Stille, ist ihm bewusst geworden, was ist meine eigentliche Berufung, was ist meine eigentliche Aufgabe, warum ich auf dieser Erde bin. Und das ist etwas, was auch wir in unserer stillen Zeit mit Jesus, was uns immer wieder deutlich werden wird. Warum lebe ich eigentlich hier auf dieser Erde? Was ist eigentlich der Plan, den Gott mit mir hat? Vielleicht an dem Tag oder in der Woche? Oder in den nächsten Monaten oder im nächsten Jahr. Was hat Gott da mit dir vor? Wo möchte Gott dich verändern? Wo sollst du vielleicht mitarbeiten in der Gemeinde? Lasst uns in die Stille gehen und Gott suchen, wie Jesus das getan hat. Auch wenn viel zu tun ist, wenn wir abgelenkt sind, wo sind unsere Prioritäten? Ich frage mich das auch selber. Ich sage das nicht hier als frommer Pastor von vorne. Ich frage mich das auch oft selber, wo ich denke, ich habe so viele Sachen vorzubereiten, aber wann kommen wir mal wirklich in die Stille? Erstens, nimm dir Zeit für Stille. Zweitens, sei empfänglich für Jesus in der stillen Zeit. Oftmals habe ich mir die Frage gestellt, warum betet Jesus eigentlich? Warum betet er zu seinem Vater? Jesus ist doch selber Gott. Was soll das eigentlich? Warum macht er das? Hat er das nötig zu beten? Würde ich gerne mal fragen, diese in die Runde. Ich mache es mal nicht. Ich habe mir da ein bisschen Gedanken drüber gemacht. Und ich glaube einfach, dass Jesus so eine Sehnsucht nach Gemeinschaft hatte. Mit seinem Vater in Gemeinschaft zu treten. Im Garten Gethsemane sehen wir das auch. So eine Sehnsucht hatte er danach. Es war für ihn kein Pflichtbewusstsein, ich muss das jetzt machen, weil der Pastor das gesagt hat. Oder weil das jüdische Tradition ist. Oder was weiß ich warum. Sondern er hatte Gemeinschaft mit seinem Vater, weil er ihn liebte, weil er Leidenschaft dazu hatte, in enger Beziehung zu ihm zu sein. Und es war für ihn wichtig, auch empfänglich zu sein, bewusst zu werden, was sein Auftrag in dieser Welt ist. Er hat die Stille gesucht in der festen Erwartung, dass Gott einen Plan hat, was Gott ihm sagen wollte. Und haben auch wir die Erwartung, dass Gott zu uns spricht? Nicht nur, dass wir in die Stille kommen, weil wir wissen, das ist irgendwie gut und der Pastor hat das am Sonntag gesagt, sondern sind wir auch dafür empfänglich, was Gott uns zu sagen hat, durch sein Wort oder durch Bibelstellen, die uns kommen, oder durch Liedverse, die uns kommen, oder durch Gedanken, die uns kommen? Sind wir dafür noch empfänglich oder ist es oftmals vielleicht einfach auch Tradition geworden, morgens die Losungen zu lesen oder mal die Bibel zu lesen, Tageslese? Bist du dafür noch empfänglich? Ich finde es immer so witzig, wenn ich kleine Kinder sehe. Kleine Kinder, wenn die, oder so ein kleiner Matthias, wenn der dann früher Formel 1 geguckt hat, wie empfänglich der war und begeistert dafür war. Und sich damit beschäftigt hat und auseinandergesetzt hat. Oder wenn kleine Kinder in einen Freizeitpark gehen, wie euphorisch die dann dabei sind. Die waren dafür empfänglich. Sind wir in unserem Alter das auch noch? So begeistert und empfänglich dafür, dass Gott uns etwas aufs Herz legt, dass er uns verändern möchte? Sind wir das auch noch? Wie so kleine Kinder? Oder ein gutes Beispiel ist auch der Zachäus. Wir haben am Freitag im Männerhort die Geschichte vom Zachäus uns mal näher angesehen. Und ich dachte, der Zachäus ist ja eigentlich so Zolleintreiber und korrupter, unangenehmer Typ. So, aber was macht er? Er ist ein kleiner Kerl. Und wie so ein kleines Kind eigentlich klettert er da oben auf den Baum, dieser reiche Typ, weil er Jesus sehen will. Weil er vielleicht auch hören will, was Jesus zu sagen hat. Und Jesus sieht ihn und kommt auf ihn zu. Und das fand ich ein total tolles Beispiel, wie wir empfänglich sein können für Jesus, indem wir uns an dem Zachäus ein Beispiel nehmen, dass wir zu Jesus kommen, so eine Leidenschaft dazu haben, ja, in der Stille zu ihm zu kommen. Und ich frage mich oft, haben wir als Gemeinden das noch? Nicht nur hier in Kröffelbach, aber auch generell in unseren Landes- und Freikirchen. Dass wir die Gemeinschaft zu Gott suchen und dass wir empfänglich dafür sind, wie er uns eigentlich verändern will und unsere Gesellschaft verändern will. Ich glaube, es ist einfach auf Tradition geworden. Die jungen Leute, die kommen übrigens nicht mehr aus Tradition. Die jungen Leute, die kommen heutzutage nur noch, wenn es ihnen was bringt und wenn es ihnen Spaß macht und sonst bleiben sie zu Hause. Ältere Leute, die kommen eher noch aus Tradition in den Gottesdienst, ist zumindest so meine Erfahrung. Aber sind wir noch empfänglich wie so ein kleines Kind? Oder was hindert uns manchmal auch daran, empfänglich zu sein? Ich glaube auch, dass es oftmals Kritik ist. Kritik am Wort Gottes, oftmals, dass die Menschen das nicht mal ernst nehmen, was da eigentlich drin steht. Das ist, glaube ich, ein großer Punkt. Aber auch oft Kritik an Gemeinden, was blockiert oder weil Versöhnung und Unversöhntheit da ist mit anderen Menschen, wo Schuld da ist, wo wir nicht wirklich empfänglich sind für das Wort Gottes. Und was ich toll finde, das will ich auch einfach mal weitergeben, dass ich den Eindruck habe, immer wenn ich hier vorne zu euch predige, dass ihr empfänglich seid für das, was wir von hier vorne sagen. Ich habe vor einiger Zeit in einer anderen Gemeinde gepredigt, in einer etwas größeren Gemeinde. Und man merkt das von vorne, hören die Leute zu, sind die empfänglich für das Wort Gottes oder eher weniger ist es, eher Tradition. Und ich habe anschließend da mit dem Pastor geredet und habe gesagt, ja, schön, dass ihr mich eingeladen habt und so. Aber ich hatte den Eindruck, die Leute bei euch, die sind nicht wirklich empfänglich für das, was von vorne gesagt wird. Schon als ich nach vorne gegangen bin und die ein Interview mit mir gemacht haben, schon da hatte ich den Eindruck irgendwie, die sitzen da. Und ich dachte, in Kröffelbach predigen, das macht mir mehr Spaß, als in der Gemeinde zu predigen. Ja, und das wollte ich euch einfach mal weitergeben, dass ich das so empfinde, dass wir wirklich auch aufmerksam sind von das, was von vorne gesagt wird. Aber ist das auch bei euch in der stillen Zeit auch so? Das wünsche ich uns. Dass wir gegründet sind im Wort Gottes und dass wir erkennen, was Gott mit uns persönlich, mit dir persönlich vorhat, wie es hier auch bei Jesus war. Und im dritten Punkt, zum Schluss, ich habe es einmal überschrieben, empfange Kraft in der Zeit der Stille. Peter Hane hat einmal gesagt, die stille Zeit am Morgen macht müde Menschen munter. Die stille Zeit am Morgen macht müde Menschen munter. Finde ich interessanter Satz. Also die stille Zeit am Morgen scheint uns Kraft zu geben. Auch Jesus, sehen wir ja auch, ist da früh am Morgen, ist er aufgestanden, macht müde Menschen munter. Und ich glaube, da ist was dran. Dass Gott, dass der Heilige Geist zu uns spricht. Einige machen das abends, die sagen, morgen sind wir so müde, okay. Aber dass wir diese Kraft brauchen, dass daraus Kraft kommt, wenn wir stille Zeit machen, wenn wir in die Stille gehen. Und oftmals frage ich mich, wo denken wir, wo unsere Kraft herkommt? Wenn wir so viel Stress hatten wie jetzt Jesus da, dann würden wir vielleicht sagen, wir schlafen erstmal aus oder wir fahren morgens erstmal eine Runde Fahrrad, ich brauche erstmal irgendeinen Ausgleich. Ist ja auch alles nicht schlecht, kann man ja auch machen. Oder wenn man abends nach Hause kommt und Stress hatte, jetzt gucke ich erstmal einen schönen Film, jetzt ruhe ich mich erstmal aus, lege mich erstmal ins Sofa. Ja, ist ja auch nicht schlecht. Aber ich glaube, wovon wir echte geistliche Kraft bekommen für unser Leben, das ist, indem wir zur Stille kommen und Gemeinschaft mit unserem Herrn Jesus Christus haben. Dass daraus unsere Kraft für unseren Alltag kommt. Und darum auch den Sonntag, den wir haben, wo wir zur Ruhe kommen. Man kann mal auf den Weihnachtsmarkt gehen und so, das ist alles schön, mal was anderes sehen, eine Runde Fahrrad fahren. Aber ich glaube, dass es nicht umsonst ist, dass auch sonntags der Gottesdienst ist, wo wir uns treffen, wo wir Gemeinschaft haben, wo wir zur Stille kommen und ja, etwas von Jesus hören und ihn in unserem Leben neu entdecken. Dass wir aus unserer stillen Zeit Kraft ziehen. Und auch das haben wir oftmals in unserer Gesellschaft, glaube ich, weniger im Blick. Oftmals sind unsere Hobbys im Blick und unsere Urlaube, wo wir uns erholen müssen und so. Ist alles schön, mag ich auch gerne. Aber dass aus dieser stillen Zeit, die wir so oft vernachlässigen, eine besondere Kraft kommt, ich glaube oftmals, dass uns das nicht mehr so im Blick ist. Und Jesus selber sagt ja, von mir selbst aus kann ich nichts tun. Johannes 7, Vers 30. Oder Johannes 7, Vers 19. Der Sohn kann nichts von sich selbst aus tun. Er tut nur, was er den Vater tun sieht. Was immer der Vater tut, das tut auch der Sohn. Also auch Jesus hat es immer auch wieder nötig, die Gemeinschaft zu seinem Vater zu suchen. Da hat er seine Kraft rausgeholt für seinen Alltag, für den Dienst, auch den er getan hat. Und das wünsche ich auch uns in dieser Adventszeit. in dieser stressigen Zeit, die ja viele haben, dass du die Stille suchst. Dass du dir bewusst Zeit nimmst, dich geistlich auf Weihnachten vorzubereiten. Dass du empfänglich bist für das, was Gott dir sagen möchte. Nicht nur aus Tradition das tust, sondern dass du empfänglich bist. Vielleicht auch gleich, wo wir Abendmahl feiern, dass du das ganz bewusst tust, daran denkst, was Jesus für dich am Kreuz getan hat. Oder auch bei dem Lied, was wir gleich noch singen werden. Und auch in meinem dritten Punkt, dass wir dadurch Kraft empfangen. Kraft für unseren Alltag. Dass es keine verschwendete Zeit ist, die wir da tun. Eine Disziplin. Sondern, dass wir Kraft für unseren Alltag und für unser Glaubensleben bekommen. Amen. Ich bete noch. Herr Jesus Christus, ich danke dir für dein Wort. Und ich danke dir auch dafür, dass du unser Vorbild bist. Du bist nicht nur auf die Erde gekommen und bist dann sofort wieder gestorben, sondern du hast auch auf dieser Erde gelebt und uns gezeigt, wie wir auch als Christen auf dieser Erde leben können. Und du kennst uns, du weißt auch, wie schwer es uns oftmals fällt, zur Ruhe zu kommen. Gerade jetzt auch in der Adventszeit, ja, wo so viele Vorbereitungen zu tätigen sind und du oftmals aus dem Blickfeld gerätst. Und ich bitte dich darum, dass du uns Zeit schenkst und auch ein Bewusstsein dafür schenkst, dass ja, wir in die Stille gehen, dass wir uns auch geistlich auf Weihnachten vorbereiten, dass wir empfänglich sind für das, was du uns sagen möchtest, aber auch, dass du uns die Kraft schenkst, durch deinen Heiligen Geist ja, in unserem Alltag zu bestehen, das Leben mit dir gemeinsam zu meistern, in der Gemeinde mitzuarbeiten. Und ich danke dafür, dass wir annehmen dürfen für uns, dass du der König in unserem Leben sein möchtest. Dass du der Chef in unserem Leben bist, Herr Jesus. Und da danke ich dir dafür, dass wir das auch jetzt wieder an Weihnachten und in der Adventszeit feiern dürfen und darüber nachdenken dürfen, Herr Jesus. Bitte segne uns. Amen.